Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Seit vergangener Woche ist die Lage im Nahen Osten immer weiter eskaliert und nach wie vor ist unklar, wie es sich dort nun weiterentwickeln wird. Bislang ist die Marktreaktion erstaunlich verhalten, allerdings hat man insbesondere im Ölmarkt natürlich einiges an Bewegung gesehen. Der Markt wartet ab, auch wir schauen mit Spannung auf die Situation und darüber, wie die aktuelle Lage aussieht und wie es weitergehen könnte. Darüber spreche ich heute mit unserem Bereichsleiter Dr. Jan Holthusen und unserer Ölexpertin Linda Yu. Mein Name ist Sonja Marten, Leiterin Research, Devisen und Geldpolitik. Ja, guten Morgen ihr beiden und herzlich willkommen bei uns im Studio.
Hallo Sonja.
Hallo Sonja.
Jan, wir fangen mal bei dir vielleicht an. Wir haben, die Nachrichten überschlagen sich quasi aktuell. Seit Ende letzter Woche eskaliert die Lage im Nahen Osten immer weiter. Vielleicht kannst du erstmal ganz kurz einordnen, was ist bisher passiert und wie ordnen wir das im Moment ein?
Ja, letzte Woche Freitag, den 13., ging es los. Die Israelis haben die Operation Rising Lion gestartet, haben also den Iran mit einer ganzen Raketensalve quasi attackiert und mit Luftwaffe. Erstes Argument ist, dass man das iranische Atomprogramm, was sehr weit fortgeschritten sei, stoppen wollte, dass man hier die Fortschritte unterbinden wolle. Und seitdem dauern die Angriffe an. Der Iran hat natürlich geantwortet. Teil wird dann der Raketen, die auf Israel abgeschossen werden abgefangen. Teil geht auch durch, sodass wir eigentlich jetzt es wirklich schon auch mit einem Krieg zu tun haben zwischen Israel und dem Iran. Wie lange das noch geht, das müssen wir zunächst mal schauen. Ich glaube, eine kritische Frage wird auch sein, wie sich die USA positionieren. Das weiß man bei Trump ja nie so ganz genau.
Ja, das stimmt.
Also von daher, die USA unterstützen zunächst mal den Angriff verbal. Sie haben aber gesagt, wir sind nicht involviert und wir wollen auch nicht involviert sein. Einige Äußerungen von Trumps ließen sich auch anders interpretieren, sodass man jetzt zunächst mal abwarten muss, ob die USA jetzt aktiv involviert werden in diesen Konflikt, unter welchen Bedingungen sie aktiv involviert werden würden. Aber ich glaube, das Ziel der USA und das Ziel der Israelis ist hier noch gleichgerichtet, dass man eben verhindern will, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen kommt.
Wobei ja auch noch gar nicht wirklich klar ist, wie weit Iran in der Hinsicht ist. Ne? Also das weiß ja keiner so richtig. Und ich meine, ich habe jetzt auch gelesen, dass ja eine Option vielleicht wäre, dass die USA jetzt einmal reingeht, um dieses verbliebene, diese Anlage da zu zerstören und dass man sozusagen das auf eine Sache begrenzt und dann sagt, okay, das war's dann aber.
Genau, das, also wie du sagst, man weiß es nicht so ganz genau. Es gab jetzt auch zuletzt ja Geheimdienstberichte von den USA, die sagten, man sei noch relativ weit davon entfernt. Die Israelis haben es anders dargestellt. Das wird sich wahrscheinlich nie so ganz genau feststellen lassen. Mhm. Und natürlich ist es möglich, dass die USA einmal reingehen. Man braucht dazu diese schweren Bomber, die nur die USA haben, um dann die Anlagen, die tief im Berg sind, im Iran zu zerstören. Das wäre eine Variante. Ich glaube, ein Ziel kann auch sein, dass man einfach den Iran wieder an den Verhandlungstisch zurückzwingt, und zwar aus einer Position der Schwäche heraus. Und das ist, glaube ich, auch das gemeinsame Ziel von Israel und den USA. Und so könnte es auch weitergehen beispielsweise. Okay. Ich glaube, Hoffnung, dass man das System, das politische System des Iran so weit schwächt, dass es hier zu einer Revolution kommt, die sind, glaube ich, noch ein bisschen weit hergeholt. Mhm.
Jetzt ist ja geopolitische Krisen auch für den Finanzmarkt immer ein großes Thema. Vielleicht mal ganz kurz schauen wir mal auf den Markt. Wie hat der Markt denn bisher reagiert?
Ja, natürlich war man, als man am Freitag aufgestanden ist, schon etwas besorgt. Gold ist $60 hoch an dem Tag. Das ist eine ganz ordentliche Bewegung. Das ist natürlich eine klassische Fluchtbewegung in den sicheren Hafen. Der Dollar konnte eigentlich nicht wirklich zulegen, nur ganz kurzfristig mal. Das heißt, der Dollar als sicherer Hafen, das war vielleicht einmal, das können wir vielleicht später nochmal kurz ansprechen. Ansonsten, die Aktienmärkte haben verloren, aber jetzt auch nicht katastrophal. Wir sind allerdings jetzt dann über die nächsten Tage so in eine gewisse Konsolidierungsphase bei den Aktien reingerutscht. Das heißt, ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Aktienmarkt nimmt das jetzt als Anlass, um eine Konsolidierung, die gerade in Europa sowieso mal angesagt war, jetzt auch einzuleiten. aber von Panik sind wir eigentlich weit entfernt.
Ja, ich finde es eigentlich erstaunlich, wenn man die Bilder sieht aus der Region, das sieht ja schon sehr dramatisch aus, dann wundert mich das auch so ein bisschen. Du hast gerade angesprochen, der Dollar, die Reaktion sehr verhalten. Ich glaube, da kommt tatsächlich dieses Thema rein, dass das Image des Dollars ja wegen Trump ohnehin sehr angekratzt ist. Und ich glaube, das andere Thema, was man auch im Bondmarkt sieht, ist dieses Thema Inflation. Also was überwiegt hier, Safe Haven Nachfrage oder die Sorge oder die Befürchtung, dass eben durch diese eine weitere Eskalation, Straße von Hormuz, dass dann das ganze Öl nicht mehr kommt, Inflation steigt und die Zinsen eben nicht mehr gesenkt werden können. Also das ist, glaube ich, diese gegensätzlichen Strömungen aktuell.
Ja, genau. Also gerade normalerweise würde man ja argumentieren, die Renditen von Bundesanleihen müssten in diesem Umfeld deutlich zurückgehen. Genau. Die ganz erste Reaktion war auch so, aber das hat dann nicht wirklich lange gehalten. Und ich glaube schon, dass dann auch die Sorge überwogen hat, dass dieser Rückgang der Inflationsraten durch den Ölpreis irgendwie zum Stillstand gekommen sein könnte, was dann auch dazu führen könnte, dass die Zentralbanken eben ihre Lockerungen, die bisher noch geplant waren, nicht mehr weiter fortsetzen.
Ja, genau. Linda, dann kommen wir zum Ölpreis. Der steht natürlich sehr im Zentrum der Aufmerksamkeit. Da haben wir auch deutlichere Bewegungen gesehen.
Allerdings, die Reaktion an den Ölmärkten war ziemlich stark, ziemlich deutlich zu spüren, weil der Preis für Rohöl, für Brent, also die europäische Referenzsorte, zwischenzeitlich um 15% angestiegen ist und bei über 78 US-Dollar je Barrel notiert hat. Das war der höchste Stand seit Januar 2025. Und jetzt inzwischen notiert der Ölpreis so auf einem leicht erhöhten Niveau. Und zu dem Preissprung kam es vor allem deswegen, weil an den Ölmärkten befürchtet worden ist, dass es wegen der Spannung im Nahen Osten zu potenziellen Engpässen bei der Öl- und Gasversorgung kommen könnte. Und aber auch, dass der Iran möglicherweise eben die Straße von Hormuz blockieren kann.
Ich hatte das gerade schon erwähnt. Erklär mal, was die Relevanz der Straße von Hormuz ist vielleicht.
Ja, die Straße von Hormuz ist eine Meerenge in der Golfregion und ist extrem wichtig für den Schiffsverkehr und aber auch für die weltweite Energieversorgung. Aus dem Grund, weil aus der Straße über ein Viertel der weltweiten Ölproduktion transportiert wird und ein Viertel der weltweiten LNG, also Flüssiggasproduktion. Und das bedeutet, wenn die Straße von Hormuz auch nur teilweise durch den Iran blockiert werden würde, dann hätte das sehr gravierende Auswirkungen auf die Weltkonjunktur und aber auch auf die Energiepreise, weil dadurch Preise für Öl und für Gas in die Höhe steigen.
Darf ich mal eine Frage? Und zwar, wenn die das schließen oder teilschließen, was hat denn der Iran per se? Der Iran, also der bestraft ja Israel nicht damit, oder? Eigentlich nicht, ne?
Nee, eigentlich nicht. Erstmal schneidet er sich auch ins eigene Fleisch, weil der Iran natürlich viel Öl oder das Öl, was er noch exportiert, vorwiegend nach China exportiert. Und dafür brauchen sie die Straße von Hormuz. Der größte Teil geht darüber. Mhm. Ich glaube, solange die chinesischen Ölanlagen in Betrieb sind, weil sie nicht kaputt gebombt worden sind von Israel, glaube ich, hat der Iran relativ wenig davon. Maximal, dass man versucht, einfach Druck auszuüben, wenn es denn gelingt, beispielsweise fremde Schiffe zu blockieren und die eigenen durchzulassen. Aber das dürfte natürlich auch schwierig sein, zumal ja die Amerikaner jetzt auch in der Region aufmarschieren und einen großen Flugzeugträger dahin verlegt haben. Glaube ich schon, dass auch die USA ein Interesse haben, dass das da offen bleibt.
Gibt es Alternativrouten? Was machen die eigentlich, wenn die da nicht durchkommen? Müssen die einfach meine Geografie, muss ich zugeben, ist jetzt nicht perfekt in der Region, aber was ist denn, geht dann überhaupt noch irgendwas da in der Region durch oder muss das ewig lange Umwege fahren? Ich weiß das gar nicht so genau.
Ja, also Linda, wir hatten ja gestern mal kurz drüber gesprochen, also das ist schon so, dass sicherlich ein Teil auch über Pipelines geht. Saudi-Arabien hat wohl auch auf der anderen Seite die Möglichkeit, in Richtung Rotes Meer was zu exportieren, aber vollständig ersetzen wird man es nicht können.
Und es wird auch länger dauern und es wird teurer werden.
Natürlich, klar, also teurer werden wird es auf jeden Fall, vollständig wird es nicht funktionieren und länger dauern wird es auch.
Okay. Gut, also wenn das passiert, das wäre sozusagen aus Sicht des Ölmarktes natürlich Worst-Case-Szenario und damit kommen wir wieder zum Thema auf Inflation und Konjunktur. Linda, du hast ja auch gerade schon gesagt, ich meine, dann haben wir natürlich wieder so dieses Schreckensszenario, was wir nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs ja schon mal hatten, also auf einmal die Energiepreise durch die Decke gegangen sind was ja das Inflationsbild dann auch sehr lange dominiert hat. Also wie sind denn da die Aussichten?
Also zunächst mal ist es so, dass wir auf Basis der aktuellen Informationen keine Veranlassung sehen, hier Änderungen auch in unseren Prognosen vorzunehmen. Zwar ist der Ölpreis gestiegen, was tendenziell natürlich den Inflationsdruck erhöht, auch wenn es da bleibt, wenn es nicht weiter steigt, aber wenn es da jetzt bliebe in der Größenordnung. Aber erstens ist auch das nicht sicher. Es ist ja auch möglich, dass sich die Spannungen in den nächsten Wochen widerlegen, der Ölpreis dann auch wieder zurückgeht. Und zweitens, glaube ich, käme die Konjunktur in Europa auch ganz prima mit einem Ölpreis von $75 zurecht. Das ist ja auch historisch gesehen nicht wirklich hoch und real gerechnet. Das heißt, wenn man den Ölpreis mal inflationsbereinigen würde, dann ist natürlich so ein Ölpreis von heute von $75 auch nicht zu vergleichen mit dem Ölpreis von 75 vor 10 oder 15 Jahren. Das muss man auch sehen. Die Volkswirtschaften sind weniger ölabhängig, als das noch früher der Fall war. Also konjunkturell käme man damit schon klar. Inflation würde natürlich mindestens temporär mal ansteigen, logischerweise. Wir haben für dieses Jahr eigentlich prognostiziert, dass wir etwas niedrigere Ölpreise als im Vorjahr haben, was die Inflationsrate tendenziell entlastet. Wenn das jetzt nicht so käme, wenn wir jetzt da blieben, wo wir sind, würde diese Entlastung der Inflation wegfallen, aber wir hätten auch noch keine deutliche Belastung, sodass wir dann vielleicht die Inflationsprognose um 0,1 oder 0,2 anheben müssten, aber alles im Rahmen der normalen Schwankungen, denke
ich. Wobei so eine gewisse Gefahr würde ich ja sehen, so in den Köpfen, ne, die Erinnerung an Inflationsraten von 10% da oben, das ist ja dann noch relativ präsent. Und Inflation kann ja auch einfach durch Inflationserwartungen generiert werden. Also wenn sich in den Köpfen Leuten festsetzt, ne, wir haben jetzt wieder so ein Szenario. Aber gut, das bleibt abzuwarten.
Vielleicht kurz dazu. Ja, bleibt abzuwarten. Bei einem Ölpreis von 75 und einem Euro-Dollar von 1,15, der starke Euro, der entlastet das ja ein Stück weit, sehe ich das so nicht.
Okay, das ist gut. Was mich zu der Frage bringt, unter welchen Umständen, Linda, würdest du jetzt damit rechnen, dass es wirklich nochmal zu einem signifikanten Anstieg im Ölpreis kommt?
Also es könnte dann zu einem sehr deutlichen Preisanstieg kommen, wenn sich, also wenn der Iran die Straße von Hormuz tatsächlich blockieren würde, oder in dem Falle, wenn sich die USA in den Konflikt einschalten. Also in dem Fall wären dann auch Preise bis zu $100 je Barrel oder im Extremfall sogar bis zu $120 je Barrel möglich. Solange es allerdings nicht, also solange diese Faktoren dabei noch keine Rolle spielen, ist es eher unwahrscheinlich, dass der Ölpreis für eine längere Zeit auf dem erhöhten Niveau bleibt. Ja, zumal auch es für den Iran ja militärisch schwierig ist, die Passage komplett zu sperren, weil auch ein großer Teil des Gewässers zum Oman gehört und durch eine Blockade oder Teilblockade auch die Hoheitsrechte des Oman verletzt werden würden. Und auch, wie Jan vorhin gesagt hat, dann auch eventuell China mit in den Konflikt einbezogen werden würde, weil China eben extrem große Mengen seines Öls aus dem Iran bezieht.
Okay, also das heißt, es müsste jetzt schon deutlich weiter eskalieren, damit wir in so einem Szenario wären. Ja. Wie sehen denn eure Prognosen dann jetzt aktuell aus?
Wir erwarten trotz der aktuellen Spannung für die nächsten 12 Monate eine volatile Seitwärtsbewegung für den Ölpreis um $65 je Barrel. Aus dem Grund, weil eben die OPEC Plus auch noch eine Rolle spielt bei dem Ölpreis und diese eben beschlossen hat, in den folgenden Monaten auch noch deutlich mehr Öl zu fördern, als es ursprünglich geplant war. Und das
entlastet dann auf der anderen Seite.
Ja. Exakt, genau. Das verstärkt den Abwärtsdruck auf der Angebotsseite eben. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch von der Konjunktur oder von der Nachfrageseite eben auch keine positiven Impulse, die den Ölpreis nach oben treiben dürfen. Deshalb sehen wir den Ölpreis bei $65 je Barrel.
Okay, wie ist denn jetzt so aktuell, vielleicht zum Abschluss, der generelle Ausblick, den wir so für die nächsten Monate haben?
Also erstmal, er hat sich bisher nicht großartig geändert. Wir haben einen neuen Risikofaktor, einen wichtigen Risikofaktor, dessen Auswirkungen aber bisher schlecht abzusehen sind, wo wir bisher aber auch nicht alarmiert sind. Wir haben natürlich das Thema Zölle, was ein bisschen in den Hintergrund getreten ist jetzt die letzten Tage, aber das dürfen wir nicht vergessen. Anfang Juli stehen die wichtigen Entscheidungen an, die verschiedenen Deadlines, die wir da haben, mit den Verhandlungen oder in den Verhandlungen mit der EU, zwischen den USA, EU. Das wird dann quasi fällig sozusagen. Und da wird man halt schauen, was dabei rauskommt. Wird es nochmal verlängert? Was macht Trump? Ich glaube, das Thema Zölle wird in den nächsten Wochen wieder etwas stärker auch in den Vordergrund rücken, unabhängig von der weiteren Entwicklung zwischen Israel und dem Iran. Ansonsten bleiben wir bei unserer konjunkturellen Meinung, dass wir im weiteren Jahresverlauf für Europa eine leichte Aufhellung sehen. Das unterstützen auch die Frühindikatoren, dass wir auf der Inflationsseite irgendwo bei um die 2% sind, was dann auch entsprechend der EZB die Möglichkeit gibt, dann nochmal einen Schritt zu machen, aber eben auch nicht sehr viel mehr. Bei den Renditen bleiben wir dabei, dass wir tendenziell leichten Aufwärtsdruck noch sehen in der zweiten Jahreshälfte, leichte Verbesserung der Konjunktur. Wir haben auch in den USA steigende Renditen, die wir erwarten, und dann natürlich auch die Fiskalpakete, die belasten, weil der Staat eben mehr Geld braucht. Also hier einen leichten Anstieg und eine etwas steilere Renditestrukturkurve. Und auf der Aktienseite, ja, da passt es eigentlich ganz gut in unsere Prognose. Wir hatten ja für die zweite Jahreshälfte ein leichtes Abbröckeln der Aktienkurse unterstellt, sind in der DAX-Prognose bei 23.000 zum Jahresende. Momentan sind wir auf dem Weg dahin. Das heißt, die zweite Jahreshälfte am Aktienmarkt wird etwas holpriger, als es die erste gewesen sein wird. Während wir dann eben für den zweiten Teil unseres Prognosezeitraums Richtung 2026 Jahresmitte auch wieder steigende Kurse sehen, wenn sich die Gewinne weiter nach oben bewegen.
Okay, gut, dann vielen Dank an euch beide für diese sehr interessanten Einblicke.
Danke auch.
Danke dir.
Wir hoffen, Ihnen hat der heutige Podcast gefallen und wir freuen uns natürlich, wenn Sie nächste Woche wieder bei uns zuhören. Ebenfalls freuen wir uns natürlich über ein Abo und eine Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.